Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Lebenshilfesendung geht es um die Familie. Ist es nicht gut, wenn in Deutschland immer mehr Kindern die Möglichkeit gegeben wird, Kindertagesstätten zu besuchen? Und für die ganz Kleinen möglichst viele Krippenplätze? In dieser Richtung profiliert sich das deutsche Familienministerium um Ursula von der Leyen. Um Kindern einen guten Rahmen für ihre Entwicklung zu gewähren, falls dies in der Familie selbst nicht mehr möglich ist. Und viele Familien in Deutschland entsprechen nicht mehr dem klassischen Bild von Vater, Mutter und Kindern, sondern bestehen aus sogenannten Patchwork-Zusammensetzungen oder der Lebenssituation von Alleinerziehenden. Die Eltern, oft auch beide, müssen und viele wollen auch arbeiten gehen. Da ist es doch gut, wenn für die Kinder gesorgt ist, oder? In der rot-grünen Regierung unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder wurden sogenannte Kinderarmutsberichte erhoben, die die Situation von Kindern in Deutschland als zunehmend ärmer und gefährdeter darstellte, finanziell, aber auch kulturell und sozial. Wir haben in Radio Horeb da öfters drüber berichtet. Zwar wurde auch erkannt, dass es keinen besseren Entwicklungsraum für die Kinder gibt als die eigene intakte Familie. Aber anstelle der Maßnahme, diese auf die Zukunft hin zu fördern, also die Familie zu fördern oder noch stärker zu fördern, wurde eine verstärkte Entwicklung der Kinder durch professionelle Erzieher angepeilt. Eine Politik, die nun unter der Regierung der Großen Koalition in Deutschland weitergeführt wird. Also diese Entwicklung, dass das Familienministerium mehr und mehr Krippenplätze schaffen möchte oder schaffen wird und auch Kindertagesstätteplätze gestärkt gefördert werden. Es ist offensichtlich, wenn Kinder in ihrem familiären Umfeld tatsächlich hochgradig gefährdet sind, dann sollte hier auch Hilfe von außen erfolgen. Aber wer entscheidet denn, was ist hochgradig gefährdet? Ist das die Familie oder ist es der Staat? Und darüber werden wir heute sehr intensiv sprechen. Wir werden auch sprechen über das sogenannte Kinderförderungsgesetz. Das ist ein neues Gesetz, was im Herbst vom Familienministerium eingebracht im Bundestag verabschiedet werden soll. Dieses Gesetz gesteht Kindern bereits ab der Vollendung des ersten Lebensjahres einen öffentlichen Betreuungsplatz zu. Und es spricht die Verpflichtung aus, das Kind auch bereits ab der Geburt in einer Einrichtung zu fördern, wenn diese für seine Entwicklung förderlich ist. Etwas, das eigentlich als Ergänzung zur Familie gedacht ist, ja, so sollte es sein, könnte es sich dies auch letztlich gegen die Familie auswirken? Unser Thema heißt heute, verstaatlicht die Regierung unsere Kinder? Vielleicht Zusatzfrage, letztlich auf Kosten der Familie? Über all diese Punkte sprechen wir heute mit Lutzker Beresheim. Grüß Gott, Herr Beresheim.
Grüß Gott, Herr Klose.
Sie sind uns zugeschaltet aus Altrich an der Mosel. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind 1964 geboren und in Rheinberg-Budberg am linken Niederrhein aufgewachsen. Was ist denn der linke Niederrhein?
Na gut, der linke Niederrhein erstreckt sich ganz streng genommen von Krefeld bis hoch nach Kleve-Emmerich zur holländischen Grenze. Alles, was linksseitig des Rheines ist. Dort liegt irgendwo das schöne Dorf Budberg, was zu Rheinberg gehört.
Okay, können wir uns ein bisschen vorstellen. Und Sie haben eine Ausbildung zum staatlich geprüften Vermessungstechniker absolviert. Sie haben ein Diplomstudium der Sozialarbeit an der Katholischen Fachhochschule in Mainz gemacht. Und seit 1994, also schon seit 14 Jahren, sind Sie Hausmann und Vater von mittlerweile 6 Kindern. Und als Sie so mir geschildert haben, was Sie so machen, haben Sie auch geschrieben, durch die aus meiner Sicht verfassungswidrige Elterngeldregelung sind Sie seit August diesen Jahres Taxifahrer im Hauptberuf. Also Sie arbeiten hauptberuflich als Taxifahrer und als Vater von 6 Kindern. Sie bringen das irgendwie zusammen. Warum aber ist die Elterngeldregelung für Sie verfassungswidrig?
Die Elterngeldregelung ist ein Teil von der Neuausrichtung der Familienpolitik, die ja schon unter Rot-Grün begonnen hat und nun unter der Großen Koalition fortgeführt wird. Wenn man das mal sieht, das Erziehungsgeld, was es vorher gab, konnte man ja noch in gewissem Sinne als eine Anerkennung für die häusliche Betreuung und Erziehung des Kindes sehen. Da gab es 300 Euro, die für 2 Jahre gezahlt worden sind, unabhängig davon, welche Situation die Eltern hatten. Es gab Einkommensgrenzen, wo es entfallen ist, weil das musste ja die Solidargemeinschaft auch aufbringen. Das Elterngeld, was nun seit gut einem Jahr oder Januar 2007 in Kraft ist, ersetzt dieses und nimmt nur noch die Erwerbstätigkeit der Eltern in Betracht. Das heißt, Voraussetzung ist, dass eine Erwerbsarbeit vorliegt und die wird reduziert durch Geburt des Kindes und davon erhalte man dann bis maximal 67% des letzten Nettoeinkommens ersetzt. In der Summe für uns zu Hause macht es so aus, wir haben es gesagt, seit 14 Jahren bin oder war ich Hausmann zu Hause. Durch dieses Elterngeld hätte ich nun für die gleiche Tätigkeit, meinetwegen Wickeln des Babys, hätte ich 300 Euro, nunmehr nur noch für ein Jahr erhalten. Meine Frau dahingegen diese 1.800 oder 1.735, die es in unserem Falle ausmacht. Insofern haben wir getauscht. Nun mal, dass meine Frau zu Hause bleibt bei den Kindern und ich durch meinen Taxifahrerdienst versuche, das letzte Drittel, was nicht mehr an Familieneinkommen zur Verfügung steht, zu ersetzen. In der Summe mit den anderen Maßnahmen, über die wir ja im Laufe der Sendung sprechen werden, halte ich das in der Tat für verfassungswidrig, weil der besondere Schutz von Ehe und Familie, wie es unser Grundgesetz formuliert, mehr und mehr außer Acht gelassen wird.
Wir werden auch über Gesetze sprechen, über die Verfassung und wie hier eben formuliert wird. Das wird sicher ein Teil dieser Sendung sein. Also Taxifahrer, Familienvater, Ehemann, darf man natürlich auch nicht vergessen, ist auch ganz wichtig. Und Sie sind sonst auch aktiv. Sie sind zum Beispiel auch parteipolitisch engagiert. Sie sind familienpolitischer Sprecher der Deutschen Zentrumspartei im Landesverband Rheinland-Pfalz. Und aber heute sprechen Sie zu uns als ein Vertreter des Familiennetzwerks. Was ist denn das Familiennetzwerk?
Das Familiennetzwerk Deutschland hat sich zusammengeschlossen, um insbesondere die Interessen des Kindes in der angestoßenen Debatte um Vereinbarkeit von Familie und Beruf einer Stimme zu verleihen, weil aus unserer Sicht doch die Interessen des Kindes letztlich gar nicht im Blickpunkt der öffentlichen politischen Betrachtung steht. Und das ist ein Zusammenschluss von Institutionen, Verbänden, Wissenschaftlern, aber auch Familien und Einzelpersonen, die sich diesem Anliegen annehmen.
Und Sie sind dort angestellt, nicht angestellt, sondern Sie sind dort tätig mit dem Vorstand. Sie kümmern sich um die Kinderrechte. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir arbeiten alle ehrenamtlich natürlich in diesem Netzwerk. Das ist bundesweit, sind wir tätig in sogenannten Regionalbüros. Das sind rund 70, die wir derzeit haben. Das sind Kontaktgruppen vor Ort, die in Gesprächen und in Veranstaltungen, wie auch immer der Einzelne das dann organisieren möchte, auf diese Problematik oder auf die Sicht von Familien hinweisen kann. Ich bin seit Mitte dieses Jahres in den Vorstand des Trägervereins Familien e.V. gewählt worden und dort für den Bereich der Kinderrechte insbesondere zuständig.
In meiner kleinen Einführung habe ich ja schon mal ein bisschen ausgeholt, um was es heute gehen soll. Das kann man gar nicht in einem Satz sagen, denn es ist ja ein komplexes Thema, aber es lohnt sich da wirklich reinzuschauen. Also der Trend in Deutschland, wir haben immer mehr und mehr Alleinerziehende, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und gleichzeitig natürlich auch ihre Kinder versorgen, sowie Eltern, die beide arbeiten wollen oder viele auch müssen, weil es sonst finanziell gar nicht mehr machbar ist. Dieses Bestreben der Familienpolitik, viele Krippenplätze zu schaffen, um Eltern zu ermöglichen, wieder zu arbeiten zu gehen, vielleicht bevor wir darüber auch diskutieren, gibt es da im Moment aktuelle Zahlen, die Sie uns schildern können und was kann man aus diesen Zahlen schlussfolgern?
In der Tat wird in der Öffentlichkeit immer die Zahlen genannt, dass die Alleinerziehenden oder Getrennterziehenden, wie man sie auch nennen kann, oder Geschiedene, wo Kinder von betroffen sind, immer größer nimmt. Man muss tatsächlich aber auch sehen, dass die überwältigende Mehrheit nach wie vor noch von den Kindern in Familien aufwachsen. 4 von 5 Kindern wachsen bei verheirateten Eltern auf. 8 von 9 Paaren sind in Deutschland verheiratet, also zwischen Mann und Frau, noch nicht mal mit eingetragenen Lebenspartnerschaften. Die Wirklichkeit von den Zahlen sieht durchaus verschieden von dem, wie die Öffentlichkeit oder uns in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird. Von daher gesehen müsste eine Ausrichtung der Politik vielmehr das, was lange Zeit als normal und üblich angesehen wird, was auch heute noch normal und üblich ist, mehr in den Betracht nehmen als auf die Gruppen Gesetze machen, die nur für Gruppen wichtig sind, dann aber in der Gesamtheit alle doch dann betreffen.
Die Gesamtheit ist eben bunt verteilt. Ich habe hier so mehr als die Hälfte aller Lebensgemeinschaften sind noch in Familien. Das sind jetzt die, vor allem auch die deutschen Familien, die natürlich betrachtet sind. Wenn man die ausländischen Gastfamilien noch dazu nimmt oder die eben bei uns leben, die leben ja sehr stark in einem Familienverbund. Also da ist schon noch eine Mehrheit eigentlich da. Nun versucht natürlich der Staat, auch Minderheiten oder wachsende Mehrheiten auch eben zu fördern oder zu schützen und da einen Ausgleich zu schaffen. Aber ich habe schon rausgehört, man sollte doch nicht jetzt, also man sollte auch immer noch gucken, wo ist die Mehrheit in der deutschen Bevölkerung und wie kann man dort auch eben, wenn man von Verfassung spricht, das entsprechend regeln. Die Frage ist natürlich, wenn sich so eine Verteilung ändert, das ist eine politische Frage, muss man dann auch die Verfassung ändern, wenn es quasi sich so die Bevölkerungsschichten verlagern?
Unsere Verfassung ist in diesem Punkte gar nicht zu ändern. Sie unterliegt der sogenannten Ewigkeitsgarantie. Wohlweislich hat damals der Parlamentarische Rat die Grundrechte stark formuliert, wo unter anderem auch das Artikel 6 Ehe und Familie mit genannt ist und dem Zugriff jeder politischen Absichten entzogen. Diese Rechte entsprechen nicht oder entspringen nicht daraus, dass ein Gesetzgeber sie uns Menschen gibt, sondern aus der Natur des Menschen sind sogenannte vorgegebene Rechte. Insofern ist auch die Frage durchaus interessant, ob eine Verfassung geändert werden muss, weil sich die Lebensverhältnisse ändern, oder ob die Politik nicht die Aufgabe hat, die Lebensverhältnisse so, dass wir alle verfassungskonform leben können. Immerhin haben wir doch in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine wunderbare Lebenssituation erreicht. Richtig ist natürlich, dass auch die Politik nicht die über gesellschaftliche Änderungen hinwegsehen kann. Das ist doch durchaus richtig. Nur auf der anderen Seite muss es doch auch dazu Angebote machen, die halt im Ehe und Familie, insbesondere im Interesse des Kindes, stärkt und fördert. Das ist ein Gebot der Stunde, die immer mehr auseinander driftet, dass nämlich Förderungen genannt werden, die letztlich gar nicht eine Familienförderung sind.
Es gibt da diesen Begriff, das Wohl des Kindes, dass man eine kindeswohlgerechte Ausübung des Elternrechts machen soll. Was bedeutet denn das Wohl des Kindes und wie wird dieser Begriff im Moment in die Diskussion mit eingebracht?
Der Begriff des Kindeswohls ist in der Tat die zentrale Norm, wo auch die Erziehung, jegliche Erziehung sich auszurichten hat. Man darf es allerdings nicht so verstehen, als ob das Kind isoliert zu betrachten ist. Aber genau dieses tut heute die Politik, insbesondere wenn sie in diesem vermehrten Umfang öffentliche Betreuung anbietet unter dem Stichwort frühkindliche Bildung. Damit werden die Kinder isoliert betrachtet. Das Kindeswohl, ein Kind, ein Baby, Sie alle kennen das aus Erfahrung, ist auf Hilfe angewiesen, auf Hilfe Dritter angewiesen. Am besten und in der Regel am günstigsten ist diese Erziehung durch die eigenen Eltern gewährleistet, die wiederum diese Erziehung an dem Wohl des Kindes, das heißt, was ihm entspricht, als eigenständige Persönlichkeit auszurichten hat. Das hat im Übrigen das Bundesverfassungsgericht in einem eindrucksvollen Urteil von April diesen Jahres nochmal sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Insofern sind die Diskussionen um Kinderrechte in die Verfassung letztlich kontraproduktiv, weil sie die Kinder damit zu einem Spielball der Interessen zwischen Familie, Eltern und Staat werden lassen.
Das Kind hat ein Recht auf Entwicklung, auf Förderung, auf Leben. Das ist ganz, ganz grundrechtlich da. Aber das ist doch eigentlich im Grundrecht schon verankert und müsste nicht noch formuliert werden. Wenn es also formuliert wird, ist dann das etwas Zusätzliches, was einfach das bestehende Recht stärker hervorruft oder stärker ins Licht drückt? Oder könnte es auch kontraproduktiv sein? Könnte auch das Gegenteil des Grundrechts sein?
Genau, aus diesem letzten genannten, das ist die große Befürchtung, die wir auch im Familiennetzwerk hegen, dass wenn etwas Zusätzliches hineingenommen wird, ist ja immer dann notwendig, warum wird etwas Zusätzliches genannt, dass damit das umfassende Recht des Kindes, insbesondere auf eine eigene Familie zu haben, damit letztlich eingeschränkt wird.
Ich habe hier mal ein Zitat von Professor Dr. Wiesner. Er ist im Familienministerium und er sagt, die überwiegende Zahl der Eltern wird ihrer Primärverantwortung gegenüber ihren Kindern gerecht. Also die überwiegende Zahl der Eltern kriegt diese Primärverantwortung hin. In diesem Fall stellt die frühe Förderung eine wertvolle Ergänzung der Bildung und Erziehung in der Familie dar. Bei den Kindern, die von ihren Eltern nicht die notwendige Förderung erhalten, sichert eine frühe Förderung die Basisbedürfnisse der Kinder im Hinblick auf Bildung und Erziehung. ja, wer fördert denn da? Und wie sehen Sie das, diese Aussage?
Genau, das ist doch der springende Punkt. Durch diese Formulierung wird doch schon deutlich, dass es hier eine Instanz geben muss, die in, wie auch immer, nach Fragenkatalog oder so etwas entscheidet, ob eine Förderung noch als ausreichend ist oder nicht. Es ist doch laut unserer Verfassung Aufgabe der Eltern, Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern. Damit ist die Interessen des Kindes eine und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Dieser Halbsatz wird oft vergessen. Es ist Aufgabe der Eltern zu erziehen und nicht Aufgabe des Staates. Der Staat hat tätig zu werden, auch aufgrund seines Wächteramtes, wenn Eltern ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber dem Kind nicht mehr gerecht werden. Das hat aber wenig mit frühkindlicher Bildung oder Förderung zu tun. Hier wird aus meiner Sicht der Begriff Bildung völlig falsch eingebracht, denn Bildung setzt doch erstmal das voraus in diesem frühen Alter, wo das ansetzen kann, dass eine gewisse Maße einer Persönlichkeitsentwicklung bereits stattgefunden hat. Das ist aber in aller Regel nur in der Familie möglich, wo das sogenannte Urvertrauen erst gebildet und ausgebildet werden kann. Ein ständiges Wechseln von Bezugspersonen ist, wie uns die Wissenschaft mittlerweile ja bestätigt, eher kontraproduktiv für die Kinder, im Normalfall muss man dafür ausgehen, als dass es förderlich ist. Insofern wage ich zu bezweifeln, ob eine frühe Förderung ab Geburt, die ja demnächst möglich ist, tatsächlich eine wertvolle Ergänzung der elterlichen Erziehung darstellt.
Also es gibt ja Erkenntnisse aus der Psychologie, über die wir auch schon viele Sendungen gemacht haben. Ich denke an Sendungen mit Christa Mewes, wo man über das Kind und seine Entwicklung spricht und gerade auch im Schoß der Familie das Kind sich entwickeln kann. Da ist auf jeden Fall die ersten 3 Jahre sind da ganz wichtig in der Entwicklung des Kindes, aber dann auch noch darüber hinaus, bis es immer mehr selbstständiger werden kann. Und aber werden diese Erkenntnisse der Psychologie hier einfach ausgeblendet oder ist es sieht es die Politik schon und versucht eben eher noch von die Gefährdung zu verhindern. Wie kann man das sehen? Also Sie sehen das ja ganz grundsätzlich.
Ich denke, man muss das Thema tatsächlich auch grundsätzlich sehen. Um auf den Aspekt der Gefährdung zu kommen, ist natürlich der Staat verpflichtet, auch tätig zu werden. Es kann nicht zugelassen werden, dass Kinder missbraucht werden oder geschlagen werden im Sinne von wirklich dann Kindesmissbrauch, wie die Fälle, die vor allem im letzten Jahr ja auch groß durch die Presse gingen.
Und das kann ja auch schon passieren in ganz frühen Jahren.
Es kann auch in frühen Jahren passieren, natürlich. Ne? Der Kinder wachsen ja nicht in einem rechtlosen Raum auf. Natürlich hat der Staat sein Wächteramt, aber er darf doch darüber hinaus nicht vergessen, dass es die Pflicht der Eltern ist, zu erziehen. Wir haben Tendenzen in Deutschland, die nicht auf Zwang oder Verpflichtung hinauslaufen, sondern viel subtiler gestaltet wird, indem der Staat Angebote macht, wie zum Beispiel mit dem Elterngeld, den Eltern ihre Pflicht abzunehmen. Es macht Angebote, bitte, ihr könnt auch euren Willen, eure Gestaltung machen, wie ihr wollt. Wir kümmern uns um die Kinder. Damit werden die Kinder aus der Familiensituation letztlich herausgerissen.
Sagt Ludger Beresheim, er ist im Vorstand des Familiennetzwerks, das sich für Kinder und Familien in Deutschland engagiert. Und mit ihm sprechen wir gleich weiter über dieses Thema Familienpolitik. Verstaatlicht die Regierung unsere Kinder? Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Ludger Beresheim vom Familiennetzwerk. Andrea Adams-Frei hat hier gerade ein Lied gesungen, in dem sie schildert die Situation eines Teenagers, der später auf sein Leben zurückschaut nach einer Drogensituation, nach einer Suchtproblematik. Und das schwingt natürlich in Köpfen mit, wenn man darüber spricht, wie kann der Staat auch helfen, wenn Familien das vielleicht nicht mehr tragen können. Heute sprechen wir aber über noch viel früher, also über das Thema Krippenplätze, über das Thema Früherziehung. Inwieweit soll denn da der Staat wirklich eingreifen? Und welche Rechte liegen bei der Familie, welche Rechte liegen beim Staat? Darüber sprechen wir. Herr Beresheim, vielleicht können Sie kurz, bevor wir auch nochmal über so einzelne Aspekte sprechen, nochmal kurz schildern, um was geht's bei diesem Kinderförderungsgesetz, das jetzt verabschiedet werden soll.
Bei dem Kinderförderungsgesetz geht es um eine Weiterentwicklung der Kindertagesstätten. Das heißt, ein Rechtsanspruch wird festgeschrieben ab Vollendung des ersten Lebensjahres, wo dann jedes Kind in Deutschland einen einklagbaren Anspruch auf öffentliche Betreuung in diesen Kindertagesstätten hat. Und darüber hinaus geht es bei dem Kinderförderungsgesetz auch weiter. Diesen Anspruch auf frühe Förderung als Angebot wird es dann formuliert bereits ab Geburt dieses Kindes. Das heißt also, es werden Leistungen dort geschrieben, die vor allem für die Kommunen Verpflichtung sind, Plätze vorzuenthalten, aber lassen die Familie als Ganzes erstmal außen vor.
Und ich sehe, das kostet ja auch richtig Geld. Ich meine, die Ursula von der Leyen ist da richtig gut, in dem Überzeugungsarbeit zu leisten und Gelder für die Familienpolitik auch zu gewinnen. Aber es kostet Geld. Wäre das Geld nicht eventuell bei den Familien selber besser aufgehoben? Ich meine, jetzt frage ich Sie als Familienvater von 6 Kindern, der auch noch Taxi fährt und so. Wahrscheinlich sagen Sie natürlich ja, aber vielleicht können Sie das auch begründen.
Ja, sicher kann man das begründen. Sie hatten eingangs schon darauf hingewiesen, wenn gesellschaftliche Veränderungen da sind, sollte und muss die Politik darauf auch reagieren. Auf einem Bereich, der in unserer Gesellschaft eine ganz große Veränderung erfahren hat, reagiert die Politik überhaupt gar nicht darauf. Das ist der Bereich, dass es immer mehr Menschen gibt bei uns, die gar keine Kinder haben und immer weniger Familien mit vielen Kindern da sind. Hier haben wir diese Schere, die ausgeht ganz groß auseinander, wenn man sich die Diskussion um Kindergelderhöhung und Erziehungsgeldeltern, wie es alles heißt, also was als familienpolitische Maßnahmen, finanzielle Erleichterung Familien da gegeben werden soll, sich anhört. Da passiert nichts weiter dabei, aber dieses geht immer mehr auseinander. Das ist das große Problem heutzutage, dass viele Familien allein aus wirtschaftlicher Überlebensnot gedrängt sind, einer beidseitigen doppelten Erwerbstätigkeit nachzugeben, um überhaupt nur die Grundbedürfnisse ihrer Lebenssituation bestreiten zu können. Das hängt damit zusammen, dass der Begriff Familie oder Kinder im Steuerrecht bei uns und im Sozialabgabenrecht zunächst gar nicht mit vorkommt.
Man wird an diesem Kinderförderungsgesetz jetzt nichts mehr ändern, denke ich mir. Es wurde festgestellt, dass es an der Verfassungswidrigkeit ist es, glaube ich, vorbeigeschrammt. Man spricht jetzt von einer Verfassungswidersprüchlichkeit. Oder sehen Sie noch Möglichkeiten, gegen dieses Gesetz noch was zu machen?
Dieses Gesetz ist in parlamentarischen Beratungen, das heißt, ist ja noch nicht verabschiedet. Es ist durchaus möglich, dass da an ein oder anderen Stellen noch Änderungen kommen. Die Grundrichtung wird sich leider Gottes wohl nicht mehr ändern lassen, weil die Große Koalition sich darauf geeinigt hat und die rot-grüne Regierung das ja schon vor Jahren mit vorbereitet hat. So ist also die überwältigende Mehrheit unserer Abgeordneten der Auffassung, dass diese Zielrichtung, also eine frühe Förderung in öffentlicher Hand zu übergeben durch professionelle Kräfte, die eigene elterliche Erziehung ersetzen zu wollen, ist damit vorgezeichnet. Und das heißt noch lange nicht, dass es damit verfassungskonform ist. Das muss man erstmal abwarten.
Wenn man dieses Geld hätte und könnte das in die Familien stecken, das sind wir einfach mal so frei in unsere Gedanken. Wo könnte man das denn gewinnbringend einsetzen?
Ich möchte den umgekehrten Ansatz gehen. Geld ist immer vorhanden. Man merkt es bei diesem Kinderförderungsgesetz, das ja Milliarden kostet und dann von unserem Finanzminister auch dann in der Diskussion mit von der Leyen auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, bereitwillig zur Verfügung gestellt worden ist. Man muss den Ansatz umgekehrt sehen. Was ist denn für unser Gemeinwohl, das heißt für unseren Staat und die Gesellschaft, denn letztlich zielführend und wichtig? Allseits ist bekannt, dass es viel zu wenig Kinder in Deutschland gibt. Es wäre daher dringend notwendig, die Situation der Familien grundlegend zu verbessern. Das ist diese Schere, die ich vorhin angesprochen habe, mal zu ändern. Nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren konnte man noch davon ausgehen, dass alle letztlich Familie und auch Kinder hatten. Da hatten alle die gleichen Belastungen zu tragen. Eine besondere Förderung war so nicht notwendig. Dieses ist anders geworden, dass immer weniger Familien da sind, die mehrere Kinder haben und die alleinig die Last von allen tragen müssen. Zum Beispiel im Rentenrecht, wo das nur funktioniert nach unserer jetzigen Rechtslage, dass halt eben Kinder da sind, die später die Beiträge zahlen, um die Rentenansprüche von uns Eltern und allen damit finanzieren zu können. Das ist das Gebot der Stunde aus meiner Sicht, dass hier insbesondere im Steuer- und Abgabenrecht eine Gerechtigkeit für Familien hergestellt werden muss.
Also wenn ich Sie so höre, geht es mir so, als ich damals auch schon Sendungen über die Kinderarmutsberichte gemacht habe, da sind Erkenntnisse da, man müsste eigentlich, Und man hat diese Erkenntnisse und dann bewegt man sich in eine andere Richtung. Bedeutet hier, also ganz klar, es sind die Aussagen aus Sicht der Rentenversicherung, wir brauchen mehr Kinder in Deutschland. Und die Erkenntnis ist da, alle nicken. Und was wird dann gemacht? Also das ist die, und dann gibt es Maßnahmen, die eher die Phänomene der Gegenwart versuchen irgendwie aufzufangen, als wirklich in die Zukunft zu entwickeln. Oder sehe ich das falsch?
Nein, so könnte man das durchaus beschreiben, denn Kinderarmut, natürlich ist ein Baby erstmal arm, weil es über kein eigenes Einkommen verfügt in aller Regel, es sei denn, es hat es große Erbschaften gemacht oder sowas, aber Kinderarmut ist doch nicht damit zu begegnen, indem man in den Ganztagsschulen und Ganztagskinderbetreuungseinrichtungen kostenfreies Mittagessen zur Verfügung stellt, wie unser Finanzminister gerne dort das Geld investieren möchte. Kinderarmut ist dann zu bekämpfen, wenn man dort, wo sie leben, in der Regel in den Familien, die Gesamtsituation für Familien besser macht. Das ist nicht durch doppelte Erwerbstätigkeit zu erreichen, sondern durch eine komplette und konsequente Umstellung unseres Steuersystems, die erstmals dann eine Familie berücksichtigt. Mhm. Das hieße, um das mal konkret zu belassen, derzeit wird betrachtet, wer hat Einkommen, dort wird das dann besteuert. Das Ehegattensplitting berücksichtigt die Tatsache, dass verheiratet ist. Die Kinderzahl spielt im Steuerrecht zunächst überhaupt keine Rolle. Das müsste geändert werden hinsichtlich eines Gesamteinkommens vom Haushalt, geteilt durch die Personen, die dort sind. Dort wird dann die Steuer erhoben und entsprechend nach Anzahl der Köpfe auch bezahlt. Damit würden sich die allermeisten Familien wesentlich besser stehen als in den heutigen Situationen. Und dann kann man über Förderung reden oder dann kann man auch dazu reden, welche Gelder noch notwendig sind, um eine Kinderarmut vermeiden zu helfen.
Also solche Förderungen wie Kindergeld, sagen Sie, ist noch nicht der Ausgleich, dass man dem eigentlich über eine andere Steuerpolitik erreichen könnte?
Das Kindergeld heutzutage ist ja zu einem größten Teil zunächst mal die Rückzahlung zu viel bezahlter Steuern, die die Familien leisten müssen, weil halt eben der Begriff Familie im Steuerrecht nicht vorkommt. Nur zu einem geringen Teil eine Transferleistung des Staates. Wobei man da auch sehen muss, dass über die indirekten Steuern, also Mehrwertsteuererhöhung, Kinder, Familien haben einen Mehrbedarf, letztlich die Familien ihr eigenes Kindergeld selbst finanzieren. Hier ist eine grundsätzliche Neuausrichtung notwendig. Nicht hin, dass Kinder herausgerissen werden aus den Familien in dem Sinne, dass man meint, durch Drittbetreuung sie besser fördern zu können, sondern da, wo sie sind, der Ursprung, das Lied, was sie vorhin eingespielt haben, drückt doch die Sehnsucht aus. Wer gibt mir Liebe, wer gibt mir Geborgenheit, wer ist mir Vater, Mutter, Bruder, Schwester? Das ist normalerweise die eigene Familie und ich möchte es nochmal betonen, in den allermeisten Fällen funktioniert das auch ganz gut.
Und verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, die aktuelle Politik konzentriert sich viel mehr auf die so Art Ersatzleistungen und Feuerwehr sozusagen in gesellschaftlicher Situation, als jetzt, sagen wir mal, die Familie wirklich zu fördern, gerade auch durch Steuerpolitik? Sehen Sie da überhaupt eine Tendenz dann oder ist es im Moment völlig ausgeblendet, dass zum Beispiel im Steuerbereich die Familie gefördert werden kann?
Dass Familie gefördert werden kann im Steuerbereich, die Erkenntnisse sind ja nicht neu, werden aber von der Politik nicht umgesetzt. Damit ist auch wohl nicht mehr in dieser laufenden Legislaturperiode zu rechnen, weil es eine konsequente, komplette Neuausrichtung unseres gesamten Steuer- und Abgabensystems beinhalten würde. Die Große Koalition wäre dazu in der Lage, aber offensichtlich ist das dort nicht gewünscht. Stattdessen wird mit dem Kinderförderungsgesetz nicht Familien gefördert, sondern in der Tat die einzelnen Mitglieder der Familie isoliert betrachtet. Das ist noch nicht nur eine Feuerwehr oder Ersatzhandeln, sondern es geht aus meiner Sicht da schon viel, viel weiter, wie ja auch das Thema Ihrer Sendung ist, verstaatlicht die Regierung unserer Kinder. Denn das Kinderförderungsgesetz richtet sich an alle Kinder. Und es wird unterstellt, dass es für alle, Sie haben das Zitat ja aus dem Familienministerium vorhin vorgetragen, dass es für alle Eltern eine wertvolle Ergänzung ist. Damit wird nicht die elterliche Erziehung in der Familie gestärkt, sondern es wird aus meiner Sicht und persönlich betroffen kann ich sagen, dieses unmoralische Angebot gemacht, eine Drittbetreuung in Anspruch zu nehmen, damit Eltern, wie sie es wollen, entsprechend leben können, ohne Kinder.
Begriff aus der Filmwelt, ein unmoralisches Angebot, Zitat eines Films, wo es auch um Geld geht und finde ich interessant. Ich glaube, jetzt haben wir eine Brücke geschlagen, auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch mit Ihren Fragen an Ludger Beresheim oder auch mit ihren Anmerkungen zu seinen Ausführungen, ja, gefragt sind. Das Thema Familienpolitik verstaatlicht die Regierung unsere Kinder. Darüber möchten wir auch gerne mit Ihnen sprechen. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Ludger Beresheim vom Familiennetzwerk. Herr Beresheim, gerade hat eine Frau bei uns im Studio angerufen, ledig ohne Kinder. Sie ist sehr betroffen von der Sendung, wollte aber es nicht in der Sendung sprechen, ist auch in Ordnung so. Aber sie fragt nun, was kann sie tun? Was kann sie, ja, sie hat jetzt nicht die Situation, eben noch eine Familie aufzubauen. Sie sieht ihre Lebenssituation so weit, dass sie vermutlich keine Familie mehr aufbauen wird oder Kinder haben wird, aber sie ist trotzdem betroffen. Wie kann sie helfen?
Sie kann auch helfen, indem sie das Familiennetzwerk mit unterstützt. Es sind ja nicht nur betroffene Familien, die bei uns mitarbeiten, sondern wir sind ja auch angewiesen darauf, dass diese Ideen weitergetragen werden, zum Beispiel an die Abgeordneten schreiben und auf die Situation aufmerksam machen. Das ist ja durchaus auch möglich, wenn man nicht selbst mit Kindererziehung betroffen ist, sondern als Ledige auch die Gedanken und in Nachbarschaftshilfe mithelfen kann.
Mhm. Wir haben eine weitere Hörerin, die gerade mit in der Leitung ist. So, grüß Gott.
Ja, hallo.
Ja.
Ja, ich rufe aus der Schweiz. Grüßer ist mein Name. Ich bin selber von einer Polin von der Herkunft und lebe hier seit 2 Jahren in der Schweiz. Und ich kann als eine junge Mutter eine Erfahrung sagen von mir aus. Mein Kind ist Ende 5 und ich bin seit ein paar Jahren versunken in den Büchern von Christa Mewis. Ich sage großartige Frau und die Leute, die auch auf der Seite stehen, wie eine Hilfe für mich war, weil ich bin selber ein Krippenkind von Polen, also kommunistische Erziehung. Dank noch meinen Eltern oder Vater, dass er später zu Hause war, habe ich selber leiblich erfahren, was das heißt, ohne Behütung zu Hause betreut zu sein, Mangel an der Liebe. Ich habe bis heute so Erscheinungen gehabt, Schrei nach Liebe, nach Schutz und viele Folgen getragen von diesem Mangel. Und selber habe ich mich sozusagen heilen lassen und auch fange ich belesen zu sein, um das meinem Kind nicht anzutun. Entschuldigung, wenn ich sprachliche Fehler mache. Aber ich sehe, wie gut dem Kind, wie meinem Kind tut gut, die häusliche Liebe, diese Erfahrung zu machen, dass er beschützt ist und auch die Meinung zu sagen, was er will nicht. Im Moment musste er in den Kindergarten gehen, das ist eingeschult. Jetzt ist ein Programm Harmos, heißt das hier, mit 4 Jahren die Kinder einzuschulen. Das ist empörend. Aber die wollen das ausprobieren und in den Kantonen ist nicht überall eingeführt, aber sie versuchen, dass das festsetzen. Wir wollen uns natürlich auch dagegen wehren. Die Kinder, manche in den Windeln sind noch mit 4 Jahren und ich sehe, wie sie schreien und weinen nach der Mutter oder ja. Und mein Kind kann schon in dem Alter, er wird 6, zu äußern, Mama, das und das ist mir zu viel, das kann ich nicht, das ist nicht gut für uns Kindern. Die Kinder überhaupt nicht gefragt werden. Die sagen nur, was den Kindern gut tut, aber gefragt werden sie nicht. Und wirklich, was uns den Menschen fehlt, ist die Liebe und Geborgenheit, vor allem in den ersten 3 Jahren und auch bis 6 Jahre, dass das sich stabil macht. Und die Mütter müssen bewusst gemacht werden. Die müssen das aus Liebe tun und nicht nur, auch wenn die Politik nicht dahinter steht, die müssen einfach selber entscheiden. Das ist das Kostbarste, was ich in der Hand habe und da versuche ich alles tun, was ich kann. Und früher haben die Mütter, sagen mir die Ältere, manche, die zu Hause geblieben sind, wir haben auch so eng mit dem Geld gehabt, aber ich habe mein Kind nicht in die Krippe getan oder früh kollektivisiert. Und ich sehe auch, das sind ganz andere Kinder, ruhiger und konnten vieles widerstehen. Und ja, es ist vieles noch zu sagen, aber das ist das Kleinste, was ich sagen wollte.
Frau Grüser, ganz herzlichen Dank für dieses Beispiel, das Sie auch dargestellt haben. Und ja, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Ja, vergelt's Gott. Adieu.
Danke. Herr Beresheim.
Da zwei Aspekte. Ich bin sehr dankbar über diese Berichte, die wir auch immer wieder hören, dass vor allem in den östlichen Ländern ja auch eine viel früher diese Krippenerziehung war und die Einzelnen das nicht unbedingt als so hilfreich erlebt haben. Wir haben nur die große Chance, dass wir eine Öffentlichkeit oder die andere diese Sicht auch in die Öffentlichkeit bringen können. Zu diesem Zweck haben wir auch im Internet eine Seite Krippenerlebnisse freigeschaltet, wo ich jetzt auch gerne diese Hörerin bitten möchte, ihre Erlebnisse dort durchaus auch anonym zu schildern, damit es eben nicht untergeht, diese Sichtweise, die aus unseren Erkenntnissen wirklich eigentlich eine verbreitete Sache ist. Und das zweite Aspekt, sie hat zu Recht darauf hingewiesen, dass letztlich alle die Sehnsucht und eine Liebe fühlen und erleben möchten. Und das ist in der Regel tatsächlich durch die Mutter oder in der familiären Erziehung gegeben.
Wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ganz herzlich danken für diese Sendung, denn wir haben sie so sehr dringend nötig. Und ich möchte mich auch meiner Vorrednerin anschließen. Auch ich habe Frau Mewes durch Horeb kennengelernt. Sie kämpft ja schon 30 Jahre. Und jetzt in ihren letzten Büchern weist sie auch nach, dass die Wissenschaft ihre Erfahrungen als Kinderpsychologin voll und ganz bestätigt haben. Aber sie wird überhaupt nicht wahrgenommen. Deswegen freue ich mich, dass es doch Menschen gibt, die ihre Bücher gelesen haben und dann ausgerechnet Polinnen. In Deutschland ist Frau Mewes kaum bekannt. Das merke ich immer wieder in meinen Gesprächen mit Leuten über dieses Thema. Im Gegenteil habe ich das Gefühl, dass unsere Regierung durch ihre Gesetzgebung und ihre ganze Politik darauf eingestellt ist, dass die Frauen arbeiten müssen in den ersten 3 Jahren. Und jetzt meine ich, ist doch so, wir haben zu viel Einzelkämpfer. Ich bekomme auch jeden Tag mit Briefe für Frauen, die nicht abtreiben wollen, die ihr Kind zur Welt bringen möchten, von so und so vielen verschiedenen Stellen. Und dann habe ich mal angerufen und gefragt, warum sie sich dann nicht zusammenschließen können, diese Bürokratie abstellen und das Ergebnis optimieren. Und dann wird mir dann gesagt, ja, jede Stelle will für sich allein arbeiten. Ein Zusammenschluss ist kaum möglich. Wie wichtig wäre es doch, dass diese vernünftigen Vereinigungen in unserem Volk sich zusammenschließen würden und dann zusammen versuchen würden, ein bisschen Einfluss auf unsere Regierung zu nehmen. Das wäre mein Beitrag. Ich hänge ein.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Ja, Herr Beresheim, auch hier, das war ja ein Appell, ein Statement. Ihr Kommentar.
Es gibt tatsächlich schon viele Netzwerke, die in diese Richtungen arbeiten. Es ist natürlich sehr, sehr viel verschieden. Die Dame hat ja angesprochen, Abtreibungsproblematik. Wir kümmern uns vom Familiennetzwerk um diese Familie, wo sie dann da ist. Ne? Nicht, dass es abwertend ist, da ist eine Zusammenarbeit überall möglich. In unserem Netzwerk arbeiten ja schon über 40 verschiedene Organisationen und Institutionen zusammen. Sicherlich, und das ist das, wir müssen mehr an die Öffentlichkeit kommen, in dem Sinne, dass auch die Betroffenen ihre Nöte schildern können. Dazu ist mittlerweile im Internet eine gute Möglichkeit gegeben, um auch eine Öffentlichkeit zu erreichen, die sonst durch die Nicht-Aussagen von den großen Zeitungen entsprechend nicht erreicht werden kann. Und dann kann sich auch etwas ändern. Da bin ich ganz guten Mutes.
Und diese Informationen haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch hinterlegt. Können Sie auch fragen beim Hörerservice, wo wir also auch diese Informations-Internet-Daten dann auch durchgegeben haben. In der Sendung gebe ich dann noch die Telefonnummer vom Hörerservice durch. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit in der Sendung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie bei uns anrufen möchten, können Sie es gerne tun. Die Hörernummer ist 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Und wir haben einen nächsten Hörer, eine nächste Hörerin. Grüß Gott. Sie müssen Ihr Radio aber leise stellen, bitte.
Ja, Teisinger.
Grüß Gott, Frau Teisinger.
Aus Augsburg.
Ja, grüß Gott. Sie sind schon auf Sendung.
Ah, darf ich schon reden? Ja. Ich habe schon mal, da ist schon mal so ein Vortrag ein bisschen gekommen über Kindergrippen und ich bin ja selber mit 6 Jahren, ich bin 55 und bin mit 6 Jahren selber auch in der Kindergrippe gewesen. Und seit ich in der Sendung angerufen habe, das letzte Mal bete ich dafür und habe schon appelliert an die Mütter, dass sie doch ein bisschen vielleicht noch mehr verzichten wollen, 3 Jahre auf irgendwas, dass sie daheim bleiben können. Weil es ist wirklich nicht schön in der Kindergrippe gewesen. Wenn man 30 Kinder ist und man muss dann auf dem Töpfle sitzen, 2 Stunden, bis man drankommt. Also ich möchte wirklich an die Liebe der Mütter nochmal appellieren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Okay, danke.
Gottes Segen, wiederhören.
Dankeschön. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine Erfahrung, die schon ein paar Jahre her ist. Da würden, denke ich, einige widersprechen und sagen, heute geht es in Krippen ein bisschen anders zu. Aber Herr Beresheim, Sie haben da ja auch ein bisschen Einblick.
Sicherlich, man kann die Krippensituation weder in der damaligen DDR oder auch hier im Westen Deutschlands der früheren Jahre nicht mit den vergleichen, die heute da ist. Ich denke, darum ging es auch gar nicht. Die Hörerin hat doch zu Recht darauf angesprochen, dass wer eine Ehe und Familie gründet, ist ja frei darin. Das bedingt aber auch, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss. Wir haben in der Vergangenheit, muss man tatsächlich sagen, die Tendenz gehabt zu immer mehr Individualisierung. Wenn man jetzt die neuesten Studien nimmt, die gerade erst letzte Woche auch veröffentlicht worden ist, scheint hier eine Trendwende zu sein, dass Werte wie Familie und Beziehung, Zusammengehörigkeit wieder stärker ins Bewusstsein reimen, auch um auf die eigene Karriere, die wird hinten angestellt dabei. Das sind die Tendenzen, die froh und Hoffnung machen, dass man den Wert, den Familie misst, das Zusammensein dort, das ist durch nichts zu ersetzen.
Wir haben einen weiteren Hörer. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Manfred Schreiber aus Gleichzarten bei Freiburg in Süddeutschland. Ich bin Großvater und meine älteste Tochter hat den ersten Sohn vor 2 Jahren bekommen. Sie war dann nach einem Jahr mehr oder weniger doch darauf angewiesen, ihn in eine Krippe zu geben, um berufstätig sein zu können. Sie lebt in Frankfurt, die Lebenshaltungskosten sind dort sehr hoch. Sie hat es einerseits getan, weil sie auch ihren Beruf ausüben wollte und auch Krippen für richtig hielt, andererseits aber auch die Lebenshaltungskosten so hoch sind, dass sie das auch musste, in den Beruf zurückzukehren. Man muss das mal betrachten, dass es also auch solche Konstellationen gibt. Und was die Politik jetzt da tun kann, es geht ja auch einfach mal um die finanzielle Frage und nicht nur allein die Kinderbetreuung. Das müsste anders geregelt werden. Also es gibt 1 Jahr lang Elternzeitgeld, das müsste länger gewährt werden. Ich glaube, dann hätte sich meine Tochter vielleicht auch ein bisschen anders entschieden oder zumindest gerade ihre Berufstätigkeit etwas mehr reduziert. Ich glaube, dazu wäre sie schon bereit gewesen, aber so ganz aus dem Beruf auszusteigen, das sind so viele junge Frauen heutzutage nicht bereit. Die möchten schon Anschluss halten und die Frage ist, ob da die Politik etwas flexibler darauf reagieren könnte und gewissermaßen auch über das eine Jahr hinaus noch Mittel zur Verfügung stellen könnte, dass die Eltern das genau so anpassen können, dass es für das Kind richtig ist und für die Eltern. Ich habe festgestellt, dass an sich eine Krippenbetreuung jetzt so, bei meinem Enkel habe ich das festgestellt, dass sie so schlimm wie oft dargestellt nun wieder auch nicht ist. Es darf nicht zu viel sein und es muss eine gute Qualität der Betreuung da sein, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Herr Schreiber. Das war auch ein Statement, jetzt machen wir mal in eine ganz andere Richtung. Herr Beresheim.
Ja, vor allem möchte ich da einen Punkt darauf zurückkommen und das ist nämlich, dass viele darauf angewiesen sind, arbeiten gehen zu müssen, insbesondere wenn sie alleinerziehend sind. Hier wird deutlich durch die deutsche Gesetzgebung im Sozialgesetzbuch zum Beispiel, dass ein Kind nicht als wichtiger Grund angesehen wird, um auf eine Erwerbsarbeit die reduziert zu bekommen oder zu verzichten. Ich halte das für einen Skandal, wenn man einerseits Kinder fördern will, aber gleichzeitig das nicht mehr als einen wichtigen Grund betrachtet wird, um eine Erwerbstätigkeit zu reduzieren. Es wird seitens der Arbeitsagentur dann mit Leistungskürzungen gedroht, wenn man sein Kind nicht in eine öffentliche Betreuung gibt, die da ist. Noch einmal, hier kann man nicht den Widerspruch oder einen Widerspruch sehen zwischen Krippenbetreuung und elterliche Betreuung. Wir müssen doch da darauf achten, was für das Kind das Beste ist. Und das ist unzweifelhaft die Familie. Wer aus Entscheidung sein Kind drittbetreuen lassen möchte, ist ja da frei. Nur wir können nicht hinnehmen, dass diese Angebote so weit gehen, dass alle dazu genötigt werden, eine Drittbetreuung in so einem frühen Alter in Anspruch nehmen zu müssen.
So, wir haben gerade, kommt ein neuer Anruf herein. So, ich schalte mal durch. Grüß Gott. Hallo, hier ist Klose. Mit wem sprechen wir bitte?
Ich möchte auch sagen, dass ich höre gerade das TV-Vortrag, dass das die Kindergrippe sehr gut sind eigentlich. Ich habe sehr guten Eindruck.
Also Ihr persönlicher Eindruck ist ein guter Bitte? Von Kinder. Ihr persönlicher Eindruck ist ein guter von Kindergrippen.
Ja.
Haben Sie selber ein Kind in der Kindergrippe?
Ja, habe ich gehabt vor 35 Jahren. Ich war auch allein und so mit zwei Kindern, eine zur Schule, eine Kindergrippe. Und das war wirklich Rettung. Nach 6 Wochen Alter ist schon mein Baby in die Kindergrippe gewesen. Und ich bin sehr, also ich war immer zufrieden und eigentlich finde ich es sehr gut. Und mein Sohn hat auch studiert und alles Mögliche. Also sehr ruhige und vernünftige Kind. Und ich finde auch, wie die eine Dame, dass die Kinder, wenn die in Kindergrippe gehen schon, dass die viel ruhiger sind und die lernen dort die Erzieherinnen haben viel, viel mehr Zeit für die Kinder, wie zu Hause, meine Meinung.
Okay, das ist
lieb. Ich habe nichts gehabt, so Zeit, ich musste arbeiten gehen und so, aber ich war sehr zufrieden. Alles ist gemacht und das Kind war so zufrieden und freulich, wenn ich ihn abgeholt habe, jeden Tag. Okay. Und das war schön.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Bitte, bitte.
Dankeschön. Also ein weiteres einmal ein Gegenargument, wo auch jemand sich für die Kindergrippen ausspricht. Herr Beresheim, vielleicht eine Frage. Also Sie haben gesagt, natürlich, und das wird auch keiner bestreiten, die Familie ist der beste Pool, wo ein Kind sich entwickeln kann. Aber die Frage ist eben, was kann auch Kindergrippen leisten? Es geht ja zur gelingenden Bildung. Zur gelingenden Bildung gehört ja auch das Thema Bindung, dass man sich an jemanden binden kann, dass man da einen Bezug herstellt, dass man ein Vorbild hat, eine Bezugsperson, ganz wichtig. Kann ein Erzieher, ein öffentlicher Erzieher, diese Rolle einnehmen? Vielleicht nicht so extrem oder so stark, so intensiv wie eine Mutter, aber kann das trotzdem gelingen?
Das kann immer nur Ersatz sein. Familie ist nun mal eine Gesellschaft im Kleinen, wenn man das so will. Ohne stabile Familien kann es auch keine stabile Gesellschaft geben.
Okay, klare Aussage von Ihrer Seite. Sie haben vorhin gesagt, ein Skandal. Auch ich habe ein Zitat von Bischof Mixer, der am 30. April diesen Jahres auch einen Skandal tituliert, und zwar, dass in unserer Gesellschaft viele junge Mütter ihre kleinen Kinder in staatliche Fremdbetreuung geben müssen, um wirtschaftlich zu überleben zu können. Das bezeichnet er als Skandal. Das ist ja auch etwas, was wir eigentlich jetzt gerade schon in der Sendung angesprochen haben. Aber ich wollte es einfach nochmal verstärken, auch durch dieses Zitat von Bischof Mixer.
Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, für Sie jetzt nochmal vielleicht als Abschluss für diese Sendung, Herr Beresheim, aus dem Vorstand des Familiennetzwerks zum Thema verstaatlicht die Regierung unsere Kinder. Was würden Sie so für Sie als Abschlussstatement bringen?
Ich kann nur an alle Hörerinnen und Hörer appellieren, sich nicht verunsichern zu lassen durch die veröffentlichte Meinung. Es gibt mehr Familien in Deutschland und sicherlich in Österreich und der Schweiz auch, die intakt sind, als uns immer dargestellt werden. Wir Familien, und das klang ja auch durch die einzelnen Beiträge an, wir sollten uns vernetzen, zusammentun, in die Öffentlichkeit gehen, um deutlich zu machen, letztlich ohne Familie gibt es keine Zukunft.
Ganz herzlichen Dank, Ludger Beresheim vom Familiennetzwerk. Vielen Dank, dass Sie uns für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden sind.
Vielen Dank, ich danke auch Ihnen, Herr Klose.
Dann noch einen guten Tag. Werden Sie heute noch mehr Zeit haben für die Kinder oder mehr Taxi fahren müssen?
Heute habe ich mir freigenommen für diese Seite, insofern auch dann Zeit für meine Kinder.
Okay, ganz herzlichen Dank, alles Gute.
Ich danke auch Ihnen.
Ja, wunderbar.
Auf Wiederhören.
Liebe Hörer und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden und Sie können im Internet schauen, da können Sie die Sendung nochmal anhören oder auch herunterladen auf Ihren Rechner in dem sogenannten Podcast, und zwar unter der Adresse www.horeb.org. Wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung oder über Radio Horeb als solches haben möchten, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Ja, das war die Sendung Familienpolitik, verstaatlicht die Regierung unsere Kinder. Und ich bedanke mich, dass Sie uns zugehört haben. Aus dem Studio in Ravensburg verabschiede ich mich, Bodo Klose.